Der Vater von Lisa Fitko, Ignaz oder Isaac Ecksteiner, hat mehrmals seinen Vornamen gewechselt oder damit gespielt, war eigentlich immer ein, ich möchte mal sagen, überzeugter Sozialist, obwohl er von Beruf zunächst Kaufmann und Fabrikant war. Er leitete zunächst im Gebiet der heutigen Ukraine ein Elektrizitätswerk und später eine Möbelfabrik. Aber dann ausgerechnet mitten im Ersten Weltkrieg, nämlich 1916, hat er sich entschlossen, diese Berufe fallen zu lassen und Mitherausgeber einer sozialistischen und pazifistischen Zeitschrift zu werden, die Waage, die seit Ende des 19. Jahrhunderts in Wien erschien. Und da hat er sehr, sehr mutige Positionen bezogen, der Arzt im Sozialismus, der Künstler im Sozialismus, und er hat natürlich dauernd gegen den Krieg gewettert. Von daher ist also Lisa in einem extrem oppositionellen Milieu aufgewachsen, wo man Angst und Vorbehalte gegen der herrschenden Meinung einfach nicht kannte.
Nach Wien geblickt, aber auch später nach Berlin, wo Lisa Fitko umzog. Welche Erfahrung hat denn Lisa Fitko als Jugendliche mit Antisemitismus in der Gesellschaft gemacht? Denn das war ja sowohl in Wien als auch in Berlin, das war ja irgendwie doch in der Zeit ein viel diskutiertes Thema. Auch die Frage, wie man als Jüdin oder Jude in einer eher protestantischen und katholischen, also christlichen Gesellschaft Fuß fassen kann und mit dieser Konfrontation umgehen kann. Welchen Stellenwert hatte denn überhaupt Religionszugehörigkeit innerhalb Lisa Ecksteins oder später Fitkos Familie und in ihrem Heranwachsen?
Die Familie war überhaupt nicht religiös, also es waren bestenfalls, könnte man sie als säkulare Juden bezeichnen. Die Mutter ist sogar 1919 aus der israelitischen Religionsgemeinschaft in Wien ausgetreten. Und Lisa Fitko ist ja auch einige Jahre als Kind in Budapest auf der Grundschule gewesen. Dort hat sie später in Interviews gesagt, habe sie sehr viel Antisemitismus, vor allen Dingen von den Nachbarn, gespürt. In Wien eigentlich weniger oder nur marginal. Hinzu kam aber auch, dass sie so erzogen worden war, darauf das überhaupt nicht weiter zu beachten. Ihr Vater hat immer gesagt, Antisemitismus sei der Sozialismus der Dummen. Und als sie dann 1923 nach Berlin kam, da war sie 14 Jahre alt, da waren in ihren Gymnasialklassen relativ viele Jüdinnen und Juden, die fast alle schon in sozialistischen oder dem Sozialismus nahestehenden Jugendbewegungen nahestanden. Und da spielte es wirklich überhaupt keine Rolle in diesen Kreisen, ob man Christ, Jude, Katholik, Protestant oder was auch immer war. Mit dem wirklich massiven Antisemitismus ist sie meiner Ansicht nach tatsächlich erst ab 1933 bekannt gemacht worden.
Sie haben es schon erwähnt, Lisa Fitko zog mit ihrer Familie nach Berlin als Teenager. Sie war dort dann angekommen in einer Stadt, die durchaus von Widersprüchen gekennzeichnet war, will ich mal sagen. Also einerseits war Berlin Weltstadt, der Unterhaltungssektor war schon weit gediehen, also Zerstreuung in Form von Theater, Kabarett, Cafés, Lichtspiele und so weiter und so fort gab es dort zuhauf. Und andererseits, davon berichten ja Zeitgenossen wie Döblin zum Beispiel, gab es parallel zu diesem zerstreuten und auf Amüsement ausgelegten Leben auch in anderen Vierteln wie Wedding, Neukölln und Kreuzberg zum Beispiel blutige Auseinandersetzungen zwischen Nationalisten und Sozialisten auf den Straßen. In den eben erwähnten Vierteln lebten Arbeiterfamilien hauptsächlich unter sehr, sehr schlechten Bedingungen. Welchen Eindruck machte denn die Lebensrealität in Berlin in den 20er Jahren auf Lisa Fitko? Also welchen Einfluss hatte denn diese Zeit eventuell auch auf Lisa Fitkos spätere oder dann einsetzende antifaschistische Praxis?
Ja, sie hat sich sehr davon affizieren lassen. Sie hat also wirklich immer mit den Unterdrückten, Gefolterten, Geschlagenen, Benachteiligten gefühlt und ist schon sehr früh in sozialistische Jugendverbände, einen sozialistischen Turnerbund, Arbeiter, Gesangvereine und dergleichen eingetreten und spürte da auch sehr viel Solidarität in ihrer Schulklasse. Sie besuchte eine sogenannte freie Schule, wo man politisch wirklich sehr liberal war und wo ständig über Politik diskutiert wurde, auch übrigens im Unterricht. Den schildert sie überhaupt nicht als langweilig oder preußisch-orthodox. Es war eher so, dass die Familie sich in dieser Zeit doch von der Politik sehr zurückzog. Der Vater war nicht mehr als Journalist tätig, sondern ging wieder in einen kaufmännischen Beruf. Er war Direktor bei einem großen jüdischen Im- und Exportunternehmen. Und dort sah man das nicht gerne, dass Lisa jetzt anstatt zu studieren sich politisch derart engagierte.
In ihren Erinnerungen, die Lisa Fitko im Buch Solidarität unerwünscht festhielt, da nennt Lisa Fitko Vornamen von Personen, mit denen sie in Berlin Antifa-Arbeit, würden wir heute sagen, gemacht hat. Sie, Frau Weisweiler, haben mir im Vorgespräch verraten, waren die vergangene Woche im Exilarchiv in Frankfurt und versuchten im Rahmen ihrer Nachforschung auch diese Personen zu identifizieren und mehr über sie zu erfahren. Was können Sie denn über Lisa Fitkos Politfreunde aus Berlin berichten? Also wie organisierten die sich? Was für Menschen steckten denn hinter diesen Leuten aus der Widerstandsgruppe, in der auch Lisa Fitko sich organisierte?
Ja, es waren in erster Linie junge, etwa gleichaltrige Leute, also jetzt von der Zeit, wo wir sprechen, so um die 20 Jahre alt, die stammten aus sehr unterschiedlichen Milieus. Da waren Leute aus großen Arbeiterfamilien in Wedding, Kreuzberg, Neukölln darunter, Leute, die also keine höhere Schule besucht hatten, nicht studiert haben. Es waren Leute aus intellektuellen jüdischen Akademikerfamilien darunter. Das war ganz unterschiedlich. Auch würde ich mal sagen, die Verteilung Männer und Frauen war etwa gleich, wobei, wie üblich, man sagen muss, dass die Männer die wichtigen politischen Positionen und Funktionen ausübten und auf den Versammlungen das Wort führten und die Frauen in erster Linie Flugblätter abschrieben oder illegal verteilten und sich in jeder Hinsicht in Gefahr brachten.
Im Frühjahr 1933 musste Lisa Fitko dann Berlin verlassen. Sie war verraten worden von eigenen Leuten aus ihrer Widerstandsgruppe und sie flüchtet dann über Leitmeritz, das ist im heutigen Tschechien, wo sich ihre Familie damals aufhielt, und dann weiter nach Prag. Frau Weisweiler, weshalb blieb denn Lisa Fitko nicht in Leitmeritz bei ihren Nächsten? Also wie muss man sich Lisa Fitkos Situation vorstellen? Was trieb sie an, alleine nach Prag zu gehen, anstatt bei ihren Nächsten in Leitmeritz zu bleiben?
Ich glaube, erstens fand sie es da zwar ganz idyllisch, aber ziemlich langweilig. Und sie war ja nun mal eine stürmische junge Frau, die nach politischen Veränderungen strebte. Zweitens war die Familie von Robert Schalek, das war ein Richter, ein gehobener Amtsgerichtsrat, bei der sie dort wohnte, das war ihr Onkel, die war sehr kultiviert, aber auch sehr konservativ. Und die machten ihr dauernd Vorwürfe, dass die Kommunisten Hitlers Machtergreifung im Grunde erst ermöglicht hätten durch demagogische, volksaufhetzende Parolen. Und das wollte sie sich nicht mehr anhören und sie strebte danach, weiter am politischen Kampf teilzunehmen. Und sie wusste, dass Prag ein Sammelpunkt von vielen politischen Emigranten war. Ich nenne nur zum Beispiel John Hartfield oder Ernst Ottwald. Und doch zog es sie hin, in der Hoffnung, weiter aktiv bleiben zu können.
Und die Zeit in Prag war ja dann doch eine sehr wechselhafte. Also einerseits war ihre Situation, die Situation von Lisa Fitko, sehr prekär. Also Hilfe, die sie zum Beispiel von der jüdischen Community erbeten hatte, die gestaltete sich eher verhalten. Teilweise wurde sie ja auch einfach verweigert. Und Lisa Fitko musste zeitweise unter freiem Himmel schlafen. Und andererseits war die Zeit nicht nur geprägt, ja, von Unsicherheit und auf der Straße wohnen, sondern sie fand ja dann Anschluss und lernte in Prag dann auch Hans Fitko kennen, ihr späterer Lebensgefährte und Ehemann, mit dem sie dann auch später in die Schweiz und Niederlande nach Paris emigrieren sollte. Wer war denn Hans Fitko und welches Verhältnis hatten Lisa und Hans Fitko in ihren ersten gemeinsamen Monaten in Prag?
Ja, es ist eigentlich erstaunlich, dass Lisa und Hans sich nicht schon in Berlin kennengelernt hatten, weil Hans Fitko in mehr oder weniger identischen KPD- und Widerstandskreisen verkehrte wie sie und dort auch sehr aktiv war. Er war auch Kind einer großen Arbeiterfamilie ohne akademische Bildung, hatte sich aber zu einem sehr profilierten politischen Journalisten emporgearbeitet und war sozusagen das geistige Ziehkind des berühmten Autors und Redakteurs Franz Pfemfert mit der großen Zeitschrift Die Aktion. Und er war auch politisch verfolgt, er war auch verraten worden und beziehungsweise verdächtigt worden von der Gestapo an der Ermordung eines Nazi-Funktionärs beteiligt gewesen zu sein und landete deshalb in Prag im Exil und dachte keinen Moment daran, dort ein, ich sage jetzt mal, bürgerliches Leben zu führen, sondern führte seine politische Tätigkeit unentwegt vor.
Hans Fitko, ähnlich wie Lisa Fitko, waren eben politisch Verfolgte aufgrund ihres praktizierten Antifaschismus. Sie mussten ja dann aus Prag auch vorziehen und sind dann über die Schweiz und die Niederlande nach Paris emigriert. In diese Zeit fällt ja auch der Ausschluss aus der KPD, zumindest von Hans Fitko. Worin war denn der begründet? Wissen Sie da irgendwie über Auseinandersetzung? Also inwiefern Hans und vielleicht auch Lisa Fitko der Partei unliebsam geworden war?
Also ich kann dazu nur sagen, was sie in ihrem Buch schreibt, dass sie beschuldigt worden seien, Abweichler zu sein und trotzkistische Positionen zu vertreten. Das hat sie selbst völlig verblüfft. Sie war ja gar nicht so theoriefixiert, dass ihr nun, sagen wir mal, der Unterschied zwischen trotzkistischen oder marxistischen Positionen bewusst gewesen sei. Sie war völlig überrascht. Sie war auch nicht einverstanden mit der Atmosphäre, die sich im Exil in den alten KPD-Kreisen entwickelt hatte, dass jeder jeden verdächtigte, dass es laute Auseinandersetzungen gab, dass es Demonstrationen gab, dass es zum Teil sogar körperliche Angriffe unter den KPD-Mitgliedern gab. Also sie passten einfach nicht mehr in dieses Milieu. Und sie war zwar sehr betroffen über diesen sogenannten Ausschluss, aber letztendlich hat es für sie nichts geändert, denn es ging ja inzwischen längst nicht mehr um eine bestimmte Parteizugehörigkeit, sondern es ging um den politischen Kampf gegen den Faschismus.
Und wir machen zeitlichen Sprung und blicken ins Jahr 1939 nach Kriegsausbruch. Da wurden ja Lisa und Hans Fitko getrennt voneinander in Lager interniert. Also die waren damals dann schon in Paris gewesen und Lisa und Hans Fitko galten beide als feindliche Ausländer. Hans Fitko wurde in Nerv eingesperrt, gemeinsam mit zahlreichen uns heute bekannten Intellektuellen, dem Schriftsteller Hans Sahl beispielsweise oder aber auch dem Philosophen Walter Benjamin. Und Lisa Fitko wiederum, die wurde im Mai 1940 ins Frauenlager in Gürs verfrachtet und dort festgesetzt. Was ist denn über die Zeit in diesem Lager in Gürs bekannt? Wie ging Lisa Fitko mit der Situation um, eingesperrt zu sein? Und wie gelang es ihr dann auch, aus Gürs zu fliehen?
Ja, es gibt ja viele Berichte von Frauen, die in Gürs interniert waren und mir ist aufgefallen, dass die alle sehr unterschiedlich mit diesem Schicksal umgehen. Die einen haben gelitten und wurden schwer krank, die anderen trugen es mit Humor, die dritten organisierten sich und zu denen eigentlich gehörte Lisa Fitko. Sie wurde zwar auch krank, fast alle haben so eine Art von Cholera oder Typhus da bekommen oder die Ruhe, aber sie organisierte politische Gruppen um sich, sie suchte sich Kombattantin, sie fand auch alte politische Freundinnen wieder und sie merkten alsbald, nachdem Frankreich kapituliert hatte, dass der Drill und die Aufsicht in Gürs nachließen, dass eigentlich niemand mehr wusste, wohin das politische Schiff segeln würde und dass das Interesse der Aufsichtsbeamten, die gefangenen Frauen dort zu behalten, merklich nachließ. Und diese Situation hat sie mit einigen Freundinnen ausgenutzt, mit falschen Papieren, die sie sich angefertigt hatten, einfach das Lager zu verlassen, unter dem Vorwand, einen kleinen Spaziergang machen zu wollen und gleich wiederzukommen. Und sie sind nicht mehr wiedergekommen.
Das nächste Kapitel, wenn man das so nennen möchte, Lisa Fitgos Leben, das ist dasjenige, was Lisa Fitgo dann als ältere Dame zu einer gewissen Bekanntheit verhalf. Sie schrieb nämlich als ältere Dame dann schon im Buch Mein Weg über die Pyrenäen, über ja, die Fluchthilfe, die sie geleistet hat, um Leute aus Frankreich hinauszuschaffen und die Flucht nach Spanien zu unterstützen. Wie kam denn Lisa Fitgo zu dieser Tätigkeit und vielleicht hinterhergeschickt auch die Frage, jenseits von dieser Fluchthilfe, wie erging es denn Lisa Fitgo in diesen Jahren 1940, 41 in Banyuls-sur-Mer, diesem kleinen Ort in Südfrankreich, kurz vor der französisch-spanischen Grenze, also wenn sie eben nicht die Flüchtlinge über die Pyrenäen, den Flüchtlingen über die Pyrenäen verhalf, wie gestaltete sich denn sonst ihr Leben dort?
Ja, zunächst mal zum ersten Teil der Frage, wie kam sie dazu, diese Fluchthilfe zu machen? Das kam so, nachdem sie das Lager Gurs verlassen hatte, traf sie dann in Toulouse ihren Mann, oder damals waren sie noch nicht verheiratet, also traf sie Hans Fitgo wieder, der ebenfalls sein Lager verlassen hatte und auch die französische Armee. Er hatte sich also als freiwilliger Soldat dort verpflichtet. Er war demobilisiert worden. Dann gingen sie zusammen nach Marseille und stießen dort natürlich auf eine sehr, sehr große Gruppe anderer politischer und jüdischer Flüchtlinge. Und für die alle bestand dasselbe Problem, selbst wenn sie nach unendlichen Schwierigkeiten ein Visum für ein freies Land, sei es Amerika, sei es Kuba, was auch immer, bekommen hatten, sie bekamen kein Ausreisevisum aus Frankreich. Nämlich dieses Ausreisevisum musste von der Vichy-Regierung genehmigt werden. Dasselbe Problem hatte auch Walter Benjamin. Und damit standen sie dann auf den schwarzen Listen der Vichy-Regierung und gaben sich sozusagen selbst frei für die Verhaftung und Deportation. Und da haben diese Flüchtlinge oder dieser Kreis, in dem Lisa und ihr Mann verkehrten, sich überlegt, wir müssen einen Weg finden, die Leute ohne Ausreisevisum aus Frankreich herauszubringen. Die saßen fest in der Falle. Und dabei kam als erstes der Weg über die Pyrenäen aus dem noch unbesetzten Frankreich nach Spanien in Betracht. Und Lisa wurde auserkoren auf die französische Seite der Pyrenäen, in diesem Fall nach Banyuls-sur-Mer, zu gehen und einen Fluchtweg und Fluchthilfemöglichkeiten zu erkunden. Und das hat sie dann auch getan. Zweite Frage, wie hat sie sich dort verhalten? Sie integrierte sich sehr schnell unter den Einheimischen. Sie sprach fließend Französisch. Sie hatte in ihrer Jugend Französischkurse in Paris besucht und sie hatte gute Kontakte. Ob sie dort große Freizeitbeschäftigungen ausgeübt hat, das kann ich nicht sagen. Zum Lesen wird sie kaum Zeit gehabt haben. Aber dass sie auf jeden Fall viel Radio gehört hat und vor allen Dingen die Widerstandssender, die freien deutschen Sender, das ist als sicher anzunehmen. Die Flüchtlinge saßen damals in jeder freien Minute vor dem Radio und hörten, was es für wichtige Neuigkeiten gab.
1941 wurde dann auch für Lisa und Hans Fitgo die Situation zu unsicher und sie mussten Südfrankreich verlassen, wo sie bisher Leuten geholfen haben, die vom Naziregime verfolgt wurden, Frankreich zu verlassen und dann nach Spanien oder Portugal zu gelangen, um von dort aus über den großen Teich nach Amerika zu gelangen. Durch die Hilfe des Emergency Rescue Centers und auch Varin Fry, der vorhin schon angesprochen wurde, konnten dann die Fitgos 41 nach Kuba fliehen. Frau Weisweiler, wie fanden sich die Fitgos denn in dieser neuen Welt zurecht? Also gerade vor dem Hintergrund einerseits des Kriegseintritts der USA in den Zweiten Weltkrieg, aber auch vor dem Hintergrund ja, der Gedanken an die Hinterbliebenen in Europa, die, das wusste man dann spätestens 1942, von den Faschisten in den Lagern systematisch ermordet wurden.
Ja, ich glaube oder besser gesagt, ich weiß, dass Lisa ständig mit größter Angst an ihre Eltern, die noch in Südfrankreich mehr oder weniger im Versteck festsaßen, gedacht hat, aber auch an ihre Verwandten in der späteren Tschechoslowakei, die ja inzwischen besetzt worden war, an ihre Tante Malva Schalek, die große Malerin, die dann auch in Auschwitz ermordet worden ist, was sie aber da noch nicht wusste. Andererseits ging es natürlich auch um das eigene Überleben und das war für sie ein ganz großer Gewissenskonflikt. Bleibe ich jetzt doch in Europa und versuche ich meinen Verwandten zu helfen oder rette ich mein eigenes Leben und das meines Mannes? Und da hat sie sich letztlich für die zweite Version entschieden. Und als sie auf Kuba ankamen, da wurde ihr Mann zunächst mal wieder interniert, weil er kein Jude war. Die Juden wurden nicht interniert. Dann nach der Freilassung arbeitete er als Diamantenschleifer und sie arbeitete als Sekretärin für verschiedene Unternehmen. Sie war ja sehr vielsprachig. Er schrieb übrigens, was auch kaum bekannt ist, auf Kuba ein großes Buch, The Troublemaker. Sie hatten nämlich das Anreisevisum in die USA nicht bekommen, weil sie als Troublemakers, also als Unruhestifter galten. Und das ist eine romanhafte Aufarbeitung seiner ganzen Exil- und Untergrundzeit. Ein wunderbares Buch, leider noch nicht veröffentlicht. Und sie waren halbwegs gut integriert in andere jüdisch-politische Kreise auf Kuba, aber letztendlich konnte ihr Mann, der ein Aneurysma im Gehirn hatte, das Klima überhaupt nicht mehr vertragen und die schwere Arbeit. Und deshalb ist ihnen dann 1948 die Emigration nach USA, genauer gesagt nach Chicago gelungen, wo sie zunächst mal genug damit zu tun hatten, sich um seine Gesundheit zu kümmern und beruflich auch wieder Fuß zu fassen.
Und auf die Zeit in Chicago würde ich jetzt gerne abschließend noch zu sprechen kommen. Es gibt einen Film mit dem Titel Aber wir, sagten wir, wir ergeben uns nicht. Ende der 80er Jahre erschienen. Darin spricht Lisa Fitko als alte Frau über ihre Fluchthilfetätigkeit, aber dann auch eben über die Zeit in Chicago. Und sie sagt in diesem Film, dass sie dort zum ersten Mal in ihrem Leben, wenn man so will, stumpf der Lohnarbeit nachging. Bisher war ihr Leben eben das einer Aktivistin gewesen, angewiesen eben auch auf Solidarität von Genossen und Genossinnen, von Freundinnen und antifaschistische oder humanitäre Hilfestrukturen. Was wissen Sie denn, Frau Weisweiler, über Lisa Fitkos Leben in Chicago? Also blieb sie auch weiterhin politisch aktiv? Was weiß man aus der Zeit?
Also noch, ich bin ja auch in meinen Recherchen noch am Anfang, weiß ich relativ wenig, das muss ich ehrlich zugeben. Zunächst mal überwog sicherlich bei ihr das Bestreben, nicht aufzufallen, nicht unangenehm aufzufallen, also auch in der McCarthy-Ära. Sie haben dann auch immer falsche Angaben gemacht und sich nicht als KPD-Aktivisten, sondern als Sozialdemokraten ausgegeben. Und sie war sehr belastet durch die schwere Erkrankung ihres Mannes, der ja dann auch nach 10 Jahren starb. Mit der Zeit hat sie eben doch sich an die amerikanische Friedensbewegung und, was ich ganz interessant finde, auch an die amerikanische Frauenbewegung angeschlossen. Und sie ist dann also auch Ende der 60er und in den 70er Jahren mehrfach als Delegierte amerikanischer pazifistischer Frauenorganisationen wieder nach Deutschland geschickt worden. Und ich habe noch wenig öffentliche Äußerungen von ihr gefunden. Das heißt aber nicht, dass es die nicht gibt in Zeitungen zu politischen Themen. Aber was ich sagen kann aus der Korrespondenz mit ihren Verwandten in Europa: Sie hat an jeder politischen Veränderung in Europa teilgenommen. Ob es die 68er-Bewegung war oder ob es der Einmarsch der Russen in Prag war und die politischen Veränderungen in der Tschechoslowakei, ob es die Wende, die sogenannte Wende und Wiedervereinigung bei uns war. Sie war eigentlich immer ganz, ganz hellwach und hat mit ihren Verwandten und ehemaligen Genossinnen und Genossen darüber korrespondiert.